Willkommen zu Wissen macht Gesundheit, deinem Experten-Podcast mit Ruth Bialowons, funktioneller Ärztin, und Corinna van der Erden, Applied Functional Medicine Practitioner und Health Coach. Hol dir wöchentlich das Wissen, Know-how und die Inspiration, um in Zukunft die Stellschrauben für deine optimale Gesundheit zu kennen und optimal zu justieren und dein eigener Health Advocate zu werden. Lass dich inspirieren, es wird sich für dich lohnen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Podcast-Folge. Hallo, liebe Corinna.
Hallo, liebe Ruth. Hi, schön, dich zu sehen.
Heute sind wir nur zu zweit, ganz ungewohnt.
Ja, aber ich habe noch jemand dabei. Ich habe nämlich ein Kärtchen, was ich euch vorlesen will, was ich bekommen habe, wo wir total uns gefreut haben, die Ruth und ich. Ich lese das mal einmal vor. Und zwar steht da: Liebe Corinna, vor mehr als einem halben Jahr entdeckte ich eine kahle Stelle auf meinem Kopf. Nach einem Arztbesuch erfuhr ich, dass ich eine Autoimmunerkrankung namens Alopecia areata habe. Mein Dermatologe wollte mir ausschließlich Cortison aufschwatzen. Daraufhin habe ich mich schlau gemacht und deinen Podcast mit Ruth gehört. Ich habe mich sofort verstanden gefühlt und möchte euch für alles, was ihr tut, um die Menschen aufzuklären, von Herzen bedanken.
Das ist so schön.
Und ich finde es also an den Schreiber. Es hat mich oder uns mega gefreut, das Kärtchen. Das ist so schön, sowas zu bekommen. Und dann auch noch als Karte. Das ist ja noch schöner als eine E-Mail. Oh, total schön.
Total schön. Und das zeigt ja vor allen Dingen auch tatsächlich, dass wir schon auch mit ein paar Dingen, die wir hier so versuchen beizutragen, in die Welt rauszutragen, tatsächlich auch Leute erreichen, die mit dem Wissen was machen können. Und andere Wege einschlagen können, als vielleicht der cortisonverschreibende Hautarzt vorschlägt. Das heißt ja nicht, dass es immer schlecht ist, was der Hautarzt vorschlägt, das wollen wir damit nicht sagen. Aber es gibt immer Alternativen, über die man zumindest mal nachdenken sollte oder könnte.
Ja, und das ist ja die Frage, hat sie ja nicht geschrieben, ob sie nicht vielleicht auch dem Rat des Arztes folgt, aber dass man trotzdem dann sein Leben anschaut und sich sagt, okay, vielleicht gibt es ja Dinge, die ich zusätzlich noch tun kann, damit es mir besser geht. Das ist doch total schön. Und ich meine, deshalb machen wir das, damit wir Leute inspirieren können und auch einfach mal zum Hinterfragen bringen und zum Dinge verändern. Und das ist immer schön, wenn man sieht, dass was Positives draus
wird. Ja, vielen Dank. Das ist total cool. Und heute haben wir uns auch wieder ein mega cooles Thema ausgesucht oder ein spannendes Thema, mit dem wir beide in unserer jeweiligen Arbeit total oft und eigentlich basismäßig konfrontiert sind. Wir wollen nämlich heute mal über das Thema Nährstoffmängel sprechen und im Prinzip darüber, wozu Nährstoffe wichtig sind und was Nährstoffmängel auch mit Erschöpfung oder Fatigue oder ME-CFS oder Long-Covid oder irgendwelchen sonstigen, sagen wir mal, Krankheiten zu tun haben könnten. Und ich steige mal ein mit dem provokanten Titel oder besser gesagt Aussage, weil man hört ja immer, wenn man sich gesund ernährt, hat man alles, was man braucht. Corinna, was sagst du denn dazu?
Ja, da könnte man ja jetzt stundenlang drüber diskutieren, ne? Aber grundsätzlich, also ich höre das auch immer wieder und tatsächlich kommen auch viele Kunden genau mit dieser Frage zu mir, dass sie sagen, sie haben das gehört oder man müsste doch eigentlich, es müsste doch möglich sein, sich über die Nahrung so gut zu ernähren, ne, dass man alles hat, was man braucht. Und die Sache ist, dass das total bioindividuell ist, ne? Also grundsätzlich ist ja schon mal die Frage, was ist drin in dem Lebensmittel, kann man drüber diskutieren. Aber der Bedarf ist total bioindividuell, ne? Und auch die Verfügbarkeit, also die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, wie kriege ich denn überhaupt die Nährstoffe aus dem Essen in mich rein? Kann ich das gut verdauen? Kann ich das gut absorbieren? Ne, das ist bioindividuell und auch zeitlich unterschiedlich. Das kann an einem Tag völlig anders sein als am anderen, weil ich gestresster bin oder weniger gestresst. Ne, dementsprechend auch das ist die große Frage. Und dann geht es halt nochmal ganz tief in die Bioindividualität, weil wir ganz unterschiedliche Nährstoffbedürfnisse haben. Also wir sind halt nicht wie so ein Auto, ne, wo man sagt, okay, wenn ich irgendwie ein Audi A irgendwas habe, der braucht auf 100 Kilometer so und so viel Benzin, ne, und das geht auch immer, ne, und wenn man sich an die Regeln hält, ne, dann braucht er das, sondern manche von uns fahren schneller, manche fahren langsamer, manche fahren aggressiver und dementsprechend ändert sich halt auch unser Treibstoffbedarf, ne, der ist bioindividuell genetisch schon unterschiedlich und auch was die Lebensphase angeht. Und dementsprechend kann das überhaupt nicht stimmen, dass man sagt, ah, jeder kriegt alles, was er braucht über die Nahrung, weil essen wir alle dasselbe? Ne? Also sicherlich nicht. Und selbst wenn wir es täten, brauchen wir alle dasselbe. Also wir haben ja schon immer gesagt, die Menschen sind Individuen. Warum sollten wir es an dem Punkt nicht sein?
Ja, und vor allen Dingen finde ich auch immer total geil, wenn man sich gesund ernährt, wenn wir schon bei dieser Aussage bleiben, was heißt denn eigentlich gesund ernähren? Also was definiert denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die übrigens diesen Satz geprägt hat, was definiert die denn als gesunde Ernährung? Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass das ja so einfach gar nicht mehr zu beantworten ist, weil die meisten Leute da draußen natürlich nicht rein Lean Food essen, also das heißt unverarbeitete Nahrungsmittel, die sie sich von einem Biohof besorgen, auf dem überhaupt keine Pestizide und überhaupt keine Chemie eingesetzt wird, von ganz glücklichen Hühnern oder glücklichen Rindern, die auch noch per Hand auf der Weide gekrault wurden und dann noch die Hühner, die auf dem Acker mit den Alpakas zusammen sich abknuddeln und so weiter. Also diese Gegebenheiten haben wir ja in der Form schon mal gar nicht mehr. Und wenn wir manchmal so uns privat unterhalten und du mir erzählst, was auf den Weinbergen an der Mosel so passiert mit den ganzen Frühflugzeugen, dann ist das eben anzuzweifeln, dass die Nahrungsmittel, die wir so im Supermarkt kaufen, noch wirklich clean sind und wirklich noch gesund sind. Und wir wissen ja auch, dass der Nährstoffgehalt dieser Obst, Gemüse und so weiter Anbauten gesunken ist über die letzten Jahre, und zwar so dramatisch, dass Daten zeigen zum Beispiel, dass ein Brokkoli 90% weniger Magnesium enthält als noch 1985. Diese Folie zeige ich dann immer in meinen Vorträgen, wenn ich Ärzte ausbilden darf oder andere Therapeuten. Genau, und dann fragt man sich ja, dann ist ja auch erklärbar, warum haben eigentlich so viele Menschen Nährstoffmängel? Ne, diese Frage kommt ja oft. Wie, ich esse doch immer Obst und Gemüse, warum habe ich denn jetzt so wenig Magnesium? Ne?
Und die Sache ist, das ist eigentlich total einfach, weil der Bedarf gestiegen ist. Ne? Du hast es angesprochen, ne? Pestizide. Es ist nicht nur, dass wir nicht saubere Sachen essen, sondern wenn wir mit Dingen konfrontiert sind, die wir irgendwie aus uns rausschaffen müssen, also entgiften, metabolisieren müssen, das ist ein ganz nährstoffabhängiger Prozess. Ne? Dementsprechend steigt der Bedarf, während die Verfügbarkeit auf der anderen Seite gesunken ist, nicht nur aufgrund der Lebensmittelqualität, sondern auch dessen, wie wir uns entscheiden zu essen. Weil ich finde, neben dem Punkt, dass wir sagen, okay, der Brokkoli hat deutlich weniger Nährstoffe als vor 30, 40, 50, 100 Jahren, ist es ja auch so, dass die Essgewohnheiten sich stark geändert haben. Und ich finde es halt immer schön, wenn die Leute dann sagen, ich esse total gesund. Das muss doch ausreichen. Die Frage ist, was ist gesundes Essen? Selbst wenn wir uns bewusst entscheiden, die Leute essen bewusst, aber ob das gesund ist, ist die andere Frage. Ne? Und da kommt eins unserer Lieblingsthemen, und da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch schon wieder die ganze Sendung mit füllen, aber solche Themen wie, wir sind jetzt Vegetarier oder wir sind Veganer. Die Leute haben bewusst eine Entscheidung getroffen, dass sie anders essen und gehen davon aus, dass es für sie eine gesunde Art der Ernährung ist. Die Frage ist, ist es das tatsächlich auch? Und nur weil auf was draufsteht, es ist vegan, oder auf einer Ernährungsform draufsteht, es ist vegan, sorry, ich bin ein bisschen heiser heute, heißt das noch lange nicht, dass diese Ernährungsform für mich die geeignete ist und dass die Art und Weise, wie ich sie interpretiere, gibt ja ganz viele Formen des Veganismus, auch die richtige ist. Und wenn man sich dann anschaut, was dann die Leute als gesund empfinden, nämlich häufig einen hohen Vollkornanteil, häufig einen hohen Kohlenhydratanteil, viel verarbeitete Kohlenhydrate, aber eben vegan, ne? Dann sieht man oft ganz schnell, dass es da zu Riesenlücken kommt, ne? Dass es eben nicht der gesunde Veganismus ist, ne? Der mit ganz, ganz viel Gemüse, Hülsenfrüchten, gesunden Ölen und viel Eiweiß aus Leinsamen und aus Nüssen und aus Saaten kommt, sondern dass es halt einfach eine starke Reduktionskost ist, die einfach eine Lebensmittelgruppe ausschließt. Und dann kommt es eben ganz, ganz schnell zu Mängeln. Obwohl die Leute bewusst eine Entscheidung getroffen haben und sicherlich ein großes Opfer gebracht haben, es war eine große Umstellung, aber trotzdem gibt ihnen diese Ernährungsform nicht die Nährstoffe, die sie brauchen.
Ja, und das sind ja jetzt auch wieder mehrere Aspekte. Also der einzelne Mensch braucht verschiedene für sich passende Nährstoffmengen. Das ist ja schon mal das eine. Dann haben wir das Problem, dass in den Nährstoffen oder in den Nahrungsmitteln nicht mehr genug drin ist. Die Nahrungsmittel sind stark verarbeitet. Diese starke Verarbeitung klaut natürlich auch wieder den Lebensmitteln eigentlich das, was gut wäre, und sorgt dafür, dass die Lebensmittel eher entzündlich im Körper wirken. Und dann kommt quasi auf alle Umweltfaktoren, die uns so belasten, und den Stress, den wir haben, der im Körper ja zu Entzündungen führt, auch noch Nahrung, die eben nicht mehr entzündungshemmend wirkt, sondern auch Entzündungen fördert. Und Entzündung macht wieder einen hohen Nährstoffverbrauch an verschiedensten Dingen, weil der Körper ja wieder versucht, Entzündungen zu hemmen, ne? Und ihr müsst im Prinzip, sagt man ja immer, du bist, was du isst. Wir glauben das nicht. Wir sagen, du bist, was du isst, was du verdaust, was du absorbierst oder aufnimmst und was du verbrauchst. Und wenn sich das nicht die Waage hält, dann hast du halt sozusagen ein Thema und bekommst gegebenenfalls Erkrankungen, die du eigentlich ja nicht haben möchtest. Ne? Das sieht man ja zum Beispiel, wir haben mal ganz am Anfang, aber ich glaube, das haben wir nicht im Podcast besprochen, zu dem Thema Kreidezähne. Doch, ich meine schon. So, und das Thema Kreidezähne ist ja zum Beispiel so ein Thema, wo man sagen kann, okay, es gibt da eine Mineralisierungsstörung, ne, in den Zähnen. Wie kommt denn das eigentlich? Oder bei der Osteoporose ist das ja auch so. Es ist eine Mineralisierungsstörung des Knochens. Und ja, es gibt Erkrankungen und Medikamente, die das Risiko fördern. Wenn wir in die Menopause kommen, ist das Risiko auch erhöht. Aber das muss ja nicht grundsätzlich zu einer Osteoporose führen. Ne? Die meisten Leute haben dann zum Beispiel einen Vitamin-D-Mangel und keine ausreichende Versorgung mit Magnesium, Calcium und Vitamin K2. Ne? Und wenn man das verbessert und die Aufnahme verbessert, dann sehen wir häufig einen Progress. Also kleine Story aus dem Alltag. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt irgendwas zwischen 800 Einheiten und maximal 2000 Einheiten unter bestimmten Bedingungen für Menschen. Vitamin D meine ich jetzt. Und das reicht aber beileibe für die meisten eben nicht aus. Wenn man die Spiegel misst, sieht man, dass das nicht passt. Und es gibt eben auch Leute, die genetisch eben eine Aufnahmestörung von Vitamin D haben oder am Rezeptor eine Veränderung. Und die brauchen viel, viel höhere Dosen. Und ich habe einen Patienten in der Praxis, einen Triathleten, der mit Osteoporose aufgefallen ist, was sehr interessant ist, weil der ist ja einfach Sportler und bewegt sich und ist draußen und hat sich auch versucht, bewusst zu ernähren. Und dann fiel halt auf, dass der mir in der Anamnese erzählt hat, ja, mein Vitamin-D-Spiegel ist seit Jahren zu niedrig und ich schaffe den nicht zu heben. Und dann habe ich so gedacht, okay, warum nicht? Ja, wie viel nehmen Sie denn? Ja, 2000 Einheiten am Tag. Da sage ich ja, wen wollen Sie denn damit heben? Also zumindest nicht den Vitamin-D-Spiegel, keine Ahnung. Und dann kam eben raus, dass er genetisch da eine Variante hat und der braucht viel höhere Dosierungen als die meisten anderen und ist jetzt mit einer Dosis zwischen 10.000 und 15.000 Euro Einheiten am Tag. Und das soll jetzt keine Empfehlung für euch da draußen sein, weil das müsst ihr bitte besprechen und messen lassen. Aber für den war das genau die richtige Dosis. Und siehe da, wir haben die Knochendichte kontrolliert und die hat sich um das 100-fache verbessert, 100% besser geworden durch die angepasste, für ihn passende Dosierung von Vitamin D.
Und das ist, ja ein schönes Beispiel für all das, was wir gesagt haben. Ne? Es gibt die Gene, ne? Dann gibt es eine starke Belastung, die eigentlich aber dazu führen sollte, dass die Knochendichte steigt, weil ja Sport eigentlich gut ist für die Knochendichte. Aber wenn man dem Körper einen Reiz setzt und man erwartet eine Reaktion, man gibt ihm aber die Bausteine nicht, damit er reagieren kann, oder man gibt sie ihm einfach in nicht ausreichendem Maße, weil er halt einfach ein bisschen langsam ist mit dem Konvertieren oder mit dem in die Zelle bringen oder was auch immer, dann kann das nicht funktionieren und dann wird man das Ergebnis nicht bekommen. Und dementsprechend ist es genau dieselbe Situation, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu der Fatigue, ne? Dass wir sagen, wir wünschen uns eine Reaktion des Körpers und wir tun alles, damit er das tun kann. Ja, aber wenn wir ihm nicht das geben, was er braucht, dann kann er uns aus dem Müdigkeitskreislauf nicht rausholen. Das ist biochemisch nicht möglich. Und keiner würde das, wenn es wenn wir über uns Menschen sprechen, dann sehen wir das immer so als komplex und als abstrakt und sagen, ja, aber das muss doch einfach, ne? Du kriegst ja jeden Tag Essen, das muss doch jetzt einfach mal ausreichen, ne? Und wenn wir unser Auto angucken würden und es frisst halt einfach Benzin aus irgendeinem Grund und bleibt irgendwann stehen, dann würden wir trotzdem sagen, ja gut, aber wenn jetzt halt einfach der Tank leer ist, dann muss halt einfach mehr rein, ne? Und dann würden wir doch sagen, okay, wenn ich aber doch jetzt immer mehr brauche von diesem Benzin, das frisst mir mein Geldbeutel, ne? habe irgendwann keine Kohle mehr, dann möchte ich jetzt die Ursache ergründen und dann gehe ich zu einem Experten für Autos und der guckt sich dann dieses Gebilde an Auto an und sagt, okay, an der und der Stelle scheint da was falsch zu laufen. Wir machen jetzt das und das anders. Und auch da ist es wieder bei uns Menschen so, dass wir glauben, also wir nehmen jetzt mal pauschal irgendwas und das muss dann schon irgendwie funktionieren. Mhm. Das finde ich so schade, weil wir Menschen sind ganz komplexe, alle Lebewesen sind ganz komplexe, faszinierende Lebewesen mit ganz krassen, coolen Prozessen, die da ablaufen. Und wenn diese Prozesse nicht optimal funktionieren, dann sollten wir uns es genauso wert sein, wie unser Auto es das wert ist oder unser Geldbeutel es das wert ist, dass wir mit jemandem sprechen, der diese Prozesse gerne hat. Ich mag nämlich die Autoprozesse gar nicht, deshalb gebe ich das ganz gerne an den Automechaniker ab. Und der sie versteht und einordnen kann, sodass man zielgerichtet intervenieren kann, weil es braucht eben nicht jeder von allem dasselbe. Das wäre vermessen und das ist einfach auch so.
Ja, und das ist auch total geil, wenn man sich das nochmal, ich habe jetzt am Donnerstag in der Sprechstunde von Roche ein Riesenposter rausgeholt, wo alle Metabolic Pathways draufstehen. Eine riesengroße biochemische Karte auf einem gigantomanischen Ausdruck. Ja, größer als meine Liege habe ich auf dem Boden ausgebreitet. Und habe mir einen Spaß daraus gemacht, an dem Tag jeden Patienten zu fragen, und glauben Sie, dass nur Coenzym Q10 die Lösung für alle Probleme ist? Weil es gibt ja so Gurus da draußen oder Menschen, die behaupten, mit Magnesium haben wir alles geheilt. Oder der eine schreit, es ist Coenzym Q10 und der nächste, es ist Taurin und jetzt ist es Carnitin für den Muskelstoffwechsel und so weiter. Und ich finde das total geil, dass dann immer so eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Oder jetzt ist es Spermidin. Weil, hey, wir können unserer Longevity-Hype und Wahnsinn irgendwie noch so und so. Ihr versteht schon, was ich meine.
Spermidin weigere ich mich weiterhin.
Ja, also
der Name ist einfach unsympathisch.
Ja, der Name ist interessant, aber hilft auch nichts, wenn man das oral nimmt. Man kann das nur infundieren. Ansonsten hat das sowieso keine Bioverfügbarkeit. Also, falls ihr euch jetzt ein Spermidin-Supplement gekauft habt, tut mir leid. Ich muss da leider eure Annahme zerstören, dass das irgendwas bringt. Also, wenn, dann ist es Placebo. Kann ja auch Placebo sein. Alles gut, aber es scheint nicht zu wirken. Außer als Infusion und das ist sehr teuer. Aber genau, also das, was wir eigentlich ja damit sensibilisieren wollen, ist einfach die Tatsache, dass niemals eine Monosubstanz der Heilsbringer sein wird, niemals. Zweitens, wir brauchen nicht nur eine Substanz, um irgendwie Energie zu machen, sondern wenn man sich jetzt einfach nur mal sagt, okay, ich bin energielos. Wir reden die ganze Zeit über Fatigue, über Erschöpfung. Und dann kommen sie, ja, das sind die Mitochondrien. Dann, wenn wir nur das annehmen würden, dann wissen wir doch schon allein, dass die Mitochondrien zig verschiedene Nährstoffe brauchen, sich verschiedene Kofaktoren brauchen, die wiederum miteinander interagieren müssen. Und ach übrigens, sie brauchen auch sogenannte kurzkettige Fettsäuren und die brauchen Sauerstoff und die brauchen Bewegung und die brauchen, dass es nicht übersäuert ist in der Zelle und. Und die brauchen wiederum epigenetische Einflüsse, die sie an- und abschalten können.
Dann machen sie das, was sie sollen. Und wenn sie dann das machen, was sie sollen, nämlich die Energie, die wir uns wünschen, dann produzieren sie oxidativen Stress. Und der oxidative Stress, der immer ein Beiprodukt von der Energieproduktion ist, macht Entzündung. Und Entzündung hemmt die Mitochondrien. Entzündung und oxidativer Stress hemmen die Mitochondrien. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich den gesamten Prozess anschaut und sagt, okay, wenn ich doch einen entzündlichen Zustand habe, weil sonst wäre ich nicht in der Fatigue, dann darf ich auch nicht einfach nur Nährstoffe geben, die mir den Stoffwechsel pushen, sondern ich muss mir angucken, was macht dann der Stoffwechsel. Und genauso ist es doch, wir reden ja da immer wieder, ne, über diese Blogger und über diese ganzen, ne, Leute, die irgendwie jetzt den Heiland gesehen haben mit irgendwelchen Therapien, ne, oder Büchern, die sie gelesen haben. Wenn die Leute sagen, okay, und dann muss ich halt alle entgiften. Ja, dann entgifte ich die Leute, weil vielleicht Giftstoffe im Spiel sind. Aber auch die machen wieder Entzündungen. Die Entgiftung macht Entzündungen und oxidativen Stress. Und wenn das genau mein Problem ist und ich gebe dem Körper nicht die Nährstoffe und die Möglichkeiten, um damit optimal umzugehen, dann habe ich vielleicht kurzfristig eine Verbesserung, weil der Körper denkt, oh geil, ich habe jetzt Nährstoffe, ich kann jetzt Energie produzieren, ich kann jetzt entgiften. Ja, und dann kommt die Keule hinten dran mit einer viel schlechteren und viel schwieriger zu behebenden Folgesituation, weil man einfach den oxidativen Stress nicht entgegentreten kann. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, eben nicht Einzel- und Monosubstanzen und Einzeltherapien und Einzelstrategien zu fahren, sondern der Körper muss sich ganzheitlich angeschaut werden und muss ganzheitlich Unterstützung bekommen.
Und dabei ist natürlich auch das Thema Darm wieder total von essentieller Bedeutung.
Ach, Darm.
Doch, ich sag da noch mal was zu. Ja, ich meine, was glaubt ihr, wo die Nährstoffe aufgenommen und aufgespalten werden? Also wenn ich mir so eine Karotte in den Verein verleibe und esse, ja, dann ist die ja erstmal ein Konstrukt oder ein Potpourri aus Nährstoffen. Jetzt muss der Körper das ja erstmal mit einer guten Verdauungsleistung, wenn wir die haben, wenn wir in Entspannung essen und nicht im Stress sind. Aha, überlegt mal, wann ihr so das letzte Mal nicht gestresst gegessen habt. Ja, und jetzt hypothetisch, ich bin jetzt total entspannt, ich esse jetzt hier meine gedünsteten Karotten, die werden aufgespalten, ganz klein gemacht und so weiter. Und mir fehlen aber im Darm die richtigen Bakterien oder ich habe ein Problem, dass meine Zellen nicht mehr so ganz fest zusammenhalten, ein Leaky Gut, oder ich habe das Problem, dass ich Entzündungen da habe. Ne? Dann ist ja vielleicht das, was ich oben reingetan habe, total toll, habe ich jetzt Karotten gegessen. Aber meine Bakterien können daraus nichts machen. Ja, und nur mal für die Aktivierung von B-Vitaminen brauche ich gute Bakterien im Darm, und zwar die richtigen. Ja, oder für die Herstellung von sogenannten kurzkettigen Fettsäuren, also unseren Vorstufen, aus denen wir Energie machen können, die wir aus Ballaststoffen bauen können, brauche ich zum Beispiel jetzt mal Lactobacillen und Bifidobakterien. Das sind aber genau die Bereiche der Bakterienverteilung, die im Stress abnehmen oder durch Antibiotika abnehmen oder durch Medikamente abnehmen. Antidepressiva zerstören das Mikrobiom zum Beispiel. Metformin zerstört das Mikrobiom zum Beispiel. Oder Säureblocker, Pantoprazol, diese ganze Gruppe zerstört das Mikrobiom zum Beispiel. So, dann, ne, dann ist vielleicht sogar die Aussage, ich esse total gesund, richtig. Aber der Körper kann trotzdem nichts damit anfangen. So, dann wird es nichts bringen, einfach nur 25 Milligramm Zink reinzuschütten. Und zu sagen, aber Zink und B6, das brauche ich doch für die Tight Junctions und Glutamin. Das wird halt nichts bringen.
Ne? Ja, es ist vielleicht ein Anfang, aber es wird nicht den Erfolg bringen, den man sich wünscht. Und deshalb, es klingt jetzt auch wieder so super komplex. Auf der einen Seite ist es das sicherlich. Und auf der anderen Seite muss man aber einfach auch sagen, okay, wenn man mal wieder einen Schritt zurück nimmt, was ist denn das Ergo? Das Ergo ist, dass wir uns überlegen müssen, ob unser Körper wirklich ausreichend versorgt ist mit Nährstoffen im Allgemeinen und nicht mit Nährstoffen im Speziellen. Und das wäre so meine Message an alle, die jetzt sicherlich viel unterwegs sind, wenn es einem nicht gut geht und man fühlt sich müde, dass man dann natürlich unterwegs ist im Internet und guckt nach Hilfe. Und dann wird man auf Blogartikel und auf gut geschriebene Artikel kommen, die sagen, okay, ich habe hochdosiert B12 genommen oder ich habe Glutathion genommen und mir ging es viel, viel besser. Oder ich habe Q10 genommen, das haben wir auch schon erwähnt. Aber da wäre ich tatsächlich in dem Moment immer vorsichtig. Diese Einzelsubstanzen, das sind Dinge, wird die Ruth bestätigen. Wir nutzen durchaus auch Einzelsubstanzen, manchmal in höheren Dosierungen. Aber das hat einen ganz bestimmten Grund und dann haben wir vorher gesehen. Ne? Das hat man nicht einfach nur gefühlt, das hat man nicht im Urin gehabt, obwohl man hat es im Urin, weil da kann man wunderbar mit testen, ne?
Genau.
Bestimmte Metaboliten, aber es gibt einen Grund, warum man bestimmte Nährstoffe mehr punktuiert in der Unterstützung. Aber grundsätzlich braucht unser Körper, um gut zu funktionieren, verschiedene Dinge. Er braucht ausreichend Eiweiß, er braucht gesunde Fette, er braucht Wasser, er braucht Ballaststoffe, wenn er sie verträgt. Da muss man immer gucken, was der Darm so damit macht. Und er braucht Mineralien und Vitamine. Und dann ist es noch schön, wenn wir wirklich schön farbenfroh essen und solche Sachen machen, dann haben wir noch bestimmte Phytonährstoffe, die dann noch gute Infos an unsere Gene senden. Und so kann unser Körper gut Gleichgewicht halten und gut regenerieren. Und wenn er diese Dinge nicht hat, dann wird er das nicht können. Ne? Und wenn wir uns anschauen, was wir heutzutage essen, dann sind es eben gerade diese Dinge in der Regel nicht. Ne? Dann sind es nicht die guten Fette. Häufig essen wir nicht ausreichend Ballaststoffe. Häufig trinken wir nicht ausreichend. Häufig ist der Eiweißanteil zu niedrig an dem, was wir essen. Häufig essen wir gar nicht wirklich richtig farbenfroh. Häufig essen wir immer wieder dasselbe, weil eben die Verfügbarkeit auch gar nicht so groß ist. Und dementsprechend kann man auch mit einfachen Schritten diese offensichtlichen Defizite schon sehr, sehr gut ausgleichen, ohne sich in eine Gefahr zu bringen, sich mit einem spezifischen Nährstoff total zu überladen.
Das finde ich jetzt auch total gut, dass du es sagst, Corinna, mit dem, dass man auch Überdosierung machen kann. Also man, ich sage jetzt mal einfach zwei Beispiele, die wir häufig sehen und die auch tatsächlich nicht zu unterschätzen sind. Zum Beispiel Vitamin B6 kann auf Dauer in sehr hohen Dosierungen tatsächlich deine Nerven angreifen und Neuropathien machen, also richtige Nervenstörungen. Das wäre tatsächlich gefährlich. Häufig ist es reversibel, wenn man es absetzt, aber meistens führt man die Probleme nicht auf diesen Nährstoff zurück, weil man sagt, es ist doch ein Vitamin, kann ja nichts passieren. Ne? Also das ist zum Beispiel eine Sache, das sollte man nicht machen. Oder man weiß auch, dass ein zu hoher Omega-3-Fettsäurespiegel durchaus bei manchen Leuten Herzrhythmusstörungen triggern kann, je nachdem, nach wie hoch der ist und welche Prädisposition ich habe. Obwohl Omega-3 super gesund ist und super wichtig für uns ist, ja. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ich nehme Zink ein und mir wird immer übel. Ja, Zink ist metallisch. Ja, kann halt sein. Und auch bei B12 ist eine gnadenlose Überdosierung als Einzelsubstanz nicht sinnvoll. Und was mir auch noch ein Anliegen ist, zu sagen, es gibt ja auch immer noch die Diskussion zwischen inaktivierten und aktivierten Nährstoffen. Also hatten wir, Corinna und ich, schon mal ein ganz lustiges Erlebnis, wo wir uns mit jemandem zerstritten haben über die aktivierten B-Vitamine. Naja, nicht ganz, aber okay. Auf jeden Fall ist zum Beispiel bei Schwangeren, wird ja Folat, also Folsäure, schon empfohlen. Und auch die Gynäkologen wissen mittlerweile, dass Folsäure super wichtig ist, damit das Baby keine sogenannten Neuralrohrdefekte hat, also dass das Rückenmark sich gut entwickelt. Das Problem ist aber, dass viele Frauen zum Beispiel einen sogenannten MTHFR-SNP haben, eine genetische Veränderung, die können Folsäure nicht richtig aktivieren. Und denen bringt dann die inaktive Folsäure vielleicht nichts. Und das heißt, ich würde sie mit einer inaktiven Folsäure vielleicht sogar schädigen.
Ja, und also auch selbst wenn sie den SNP nicht haben, ist quasi die Methylierungsfunktion ein nährstoffabhängiger Prozess. Und auch der kann auch phasenweise besser oder schlechter funktionieren. Ne? Wir regulieren ja jeden Tag und dementsprechend ist es einfach bei der Qualität der Nährstoffe, die man aufnimmt, die man supplementiert, wichtig. Und es ist wichtig, was man genau nutzt. Ne? Und die Dosierung ist wichtig. Und auch hier möchte ich nochmal, wir wollen keine Angst machen, weil in den meisten Produkten ist es nicht so, dass man massiv überdosiert. Aber also wenn man ein gutes Multivitamin nutzt, beispielsweise mit aktiven B-Vitaminen, wenn man ein gutes Multimineral nutzt, dann wird da in der Regel kein Problem draus entstehen. Aber was wir halt häufig sehen, ist, dass die Leute zu uns kommen mit Riesenlisten an Supplementen, die dann wirklich in Einzelsubstanzen enden, wo dann jemand Glutathion nimmt und dann nimmt man noch ein Q10 dazu und dann nimmt man noch Brokkoli-Extrakt und dann wahrscheinlich noch das Falsche für die entsprechende Situation. Ne? Und alles hat theoretisch ganz tolle Wirkungen, finden wir ganz toll, Omega-3, ne? Wunderbar. Aber die Frage ist, passt es zu der Situation dieser Person, passt es zu der genetischen Ausstattung, passt es zu der Lebenssituation, passt es zu der Ernährung, zu dem Stresslevel? Und das kann man eigentlich tatsächlich dann nur sehen, wenn man testet. Ne? Und jetzt sage ich es wieder, test don't guess, wir müssen messen, wie immer man es nennen möchte. Aber wenn man wirklich etwas erreichen will, über das Multipräparat hinaus, dann muss man sich die Person, die Symptome und die Daten anschauen. Und dann kann man auch gezielt intervenieren. Alles andere über irgendwelche Blogartikel, würde ich sagen, ist ein schöner Erfahrungsbericht. Und es ist total schön, wenn den Leuten damit geholfen wurde. Das ist ja schön, dass sie damit ein gutes Erlebnis gemacht haben. Aber ich würde es nicht einfach 1:1 zum Nachahmen empfehlen.
Genau, dem kann ich mich einfach nur genauso anschließen. Also lasst es, wenn ihr das wissen wollt, messen. Und dann lasst euch von jemandem beraten, der die Daten auch interpretieren kann. Das ist auch wichtig. Und es ist nicht sinnvoll zu sagen, oh, Zinkmangel, jetzt gebe ich Zink. Oh, Selenmangel, jetzt gebe ich Selen. Oh, das Mangel, jetzt gebe ich das und so weiter. Also das ist nicht die sinnvolle Vorgehensweise. Da gibt es ein paar andere Möglichkeiten noch zu interpretieren vielleicht. Und auch die gewisse Situation anzuschauen, finde ich richtig, richtig, richtig gut. Also das heißt, schaut da lieber mal in die Tiefe, bevor ihr euch irgendwas einverleibt in irgendeiner Dosierung, die vielleicht nicht zu euch passt.
Definitiv. Und damit man auch hier wieder erklärt, finde ich, weil jetzt werden sich die Leute fragen, ja, aber wie guckt man sich das dann an und auf was soll ich achten? Also was wir beide machen und die Leute, mit denen wir arbeiten auch, ist immer, dass wir sagen, okay, wenn ich sehe, es besteht ein Mangel, dann muss die Frage sein, warum? Ne? Das muss die erste Frage sein, woher kommt dieser Mangel? Das heißt, man muss nach oben gucken, nach der Ursache. Und wenn man sagt, okay, es ist ein Mangel da und man behebt ihn, was macht der Körper dann mit dieser Situation? Das heißt, welche Situation entsteht daraus? Ich habe euch vorhin gesagt, wenn ich dem Körper das gebe, was er braucht zum Energiemachen, dann macht er Energie, macht oxidativen Stress, er entgiftet, macht oxidativen Stress. Das heißt, ich muss auch gucken, was passiert quasi in die andere Richtung, nachdem ich das gegeben habe, damit der Körper mit dieser Situation gut umgehen kann. Und das ist eigentlich das Wichtige. Ne? Man schaut nach der Ursache und man schaut mit dem, was der Körper dann damit macht, was möglicherweise das Ergebnis ist, was die logische Konsequenz ist und unterstützt und puffert in beide Richtungen. Ne? Und dann wird da ein Schuh draus und dann kann man solche Dinge auch sicher und mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit nutzen. Und das sollte man auch, weil Nährstoffe sind ein Riesenschlüssel. Und diese Supplementation ist ein Riesenschlüssel zum Erfolg, aber es ist ein Handwerk und Handwerk will gelernt sein. Und jeder kann sich das auch selber aneignen. Es wird nur sehr lang dauern übers Internet. Und dementsprechend ist es immer schlau, sich jemanden an die Hand zu holen, der einem dabei Unterstützung gibt.
Ja, und vor allen Dingen auch so ein bisschen einordnet, dem man seine Fragen stellen kann. Und was wir tatsächlich in der Praxis gerade sehen und wir beschäftigen uns ja sehr, sehr viel mit den ganzen Erschöpfungssyndromen, gerade du auch, Corinna, haben wir uns ja jetzt kürzlich noch unterhalten, also ob das jetzt Long-Covid heißt oder ob das jetzt Fatigue heißt oder ECFS heißt, grundsätzlich ist all diesen Krankheitsbildern ja identisch, dass die Leute energielos sind und da ist es halt total wichtig, auch keine Pauschalaussagen zu treffen, ne? Alle machen das, alle machen das, alle machen das, so ist das auf jeden Fall nicht, weil jeder Mensch ist individuell. Leider gibt es da draußen im System nicht so viel Kapazitäten, diese ganzen Menschen, Betroffenen individuell anzugucken. Ich würde mir wünschen, dass es so wäre. Aber lasst messen, weil ganz viele Nährstoffmängel schon auch drunter liegen und man eben damit schon mal Support macht, auch wenn das vielleicht noch nicht die Endlösung ist, aber sollte man da hinschauen. Das wäre auf jeden Fall unsere Empfehlung für den heutigen Podcast.
Genau. Ich finde auch, das ist eine wunderbare Empfehlung und auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch.
Genau. Und auch ich würde nochmal als finales Schlusswort sagen, lasst euch nicht entmutigen. Das soll kein entmutigender Podcast sein. Es soll einfach nur ein Podcast sein, der euch auch hier wieder zum Nachdenken bringt, zum Hinterfragen. Ne? Holt euch Informationen, sammelt Informationen und wenn ihr jemanden braucht, der, so ich sage immer, ich bin für meine Kunden der Sparring-Partner in diesen Situationen, ne? Dass man sagt, ich habe was gelesen, ich habe hier was gesehen, wie empfindest du das, wie denkst du, was macht es in meiner Situation Sinn oder nicht? Und dann kann man über solche Dinge sprechen, das ist einfach wichtig, weil es gibt ganz viele tolle Sachen da draußen und man muss einfach das finden, was für einen selber passt in der jeweiligen Lebenssituation.
Genau. So, viel Erfolg dabei.
Und viel Spaß.
Und viel Spaß, genau. Hat mir wieder Spaß gemacht, Corinna. Wir hören ja, uns wir nächste auch. Woche. Bis dann, ciao.
Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.